Liebe Zuhörer, wir begrüßen euch hier. Wir, das sind Andrea Semper-Tegui. Hallo Andrea.
Hallo Nils, wie geht's dir?
Gut, Andrea, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen und gesprochen und das ist jetzt, glaube ich, sogar fast ein Dreivierteljahr her, dass wir uns das letzte Mal gegenüber saßen, beziehungsweise nebeneinander in einem Studio. Andrea, was hast du denn das letzte halbe, Dreivierteljahr gemacht?
Ich habe euch natürlich sehr vermisst.
Ah.
Diesen letzten 8 Monate. Ja, ich war sehr viel unterwegs. Ich war zu Hause, beziehungsweise in Ecuador und auch in Kolumbien. Und auf diesem Grund wollte ich auch diese erste Sendung nach meiner Rückkehr auch mit dem Fokus Lateinamerika machen.
Ja, genau. Und da hast du einen Gast mitgebracht, den ich hier begrüßen möchte. Hola, Adriano. Hola, Adriano.
Hallo, Adrian. Genau, Adrian ist unser Gast heute. Er wird uns über die politische Lage in Venezuela erzählen.
Mhm. Da hat es ja in den Anfang des Jahres, gab es da nach dem Tod von Hugo Chavez, dem langjährigen Präsidenten, gab es da innenpolitische Verwirrungen und Verwerfungen. Und du oder ihr zwei wollt versuchen, für uns ein bisschen Licht da reinzubringen. Denn das, was wir durch die normalen Medien hier erfahren, ist immer nur ein Teil dessen, was dort tatsächlich passiert. Und, ja?
Genau. Und ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema, aber wir versuchen das ein bisschen, genau.
Genau. Aber wir haben noch ein zweites Thema heute vorbereitet, deswegen muss ich gerade nochmal die Musik ein bisschen hochdrehen. Das zweite Thema heute hat nichts mit Fischbrot zu tun oder Brotfisch. Nein, wir packen Butter bei die Fische. Wir werden nachher um ungefähr halb Achim Lotz von der Linkspartei am Telefon begrüßen können und er wird uns Auskunft geben können über das, was bei den Blockupy-Aktionstagen jetzt vom 15. bis zum 25. europaweit grenzübergreifend von Blockupy geplant ist. Und um da jetzt einfach auch einen Anfang zu machen und denke ich, ist es an der Zeit, dass ich an dich und Adrian übergebe, Andrea, und wir hören uns dann nach diesem Gespräch auch wieder. Und jetzt gibt es noch eine kleine Umbaupause. Wir müssen hier die Kulissen schieben. Das kennt ihr sicherlich. Und nach dem Ende der Kulissenschieberei geht hier die Musik einfach weiter. So ist das, liebe Freunde des Live-Radios bei Radio X.
Genau, wir haben jetzt so einen Song von der mexikanischen Band Café Tacuba.
Und damit ist Schluss.
Volver Bitte. A comenzar. So, liebe Zuschauer, liebe Mithörer, genau, also wir wollten heute über die venezolanische Krise reden. Derzeit erlebt Venezuela die größten politischen Protesten seit dem Putschversuch gegen Chavez in 2002. Die aktuellen Spannungen haben mit kleineren Ausschreitungen von oppositionellen Studierenden Anfang Februar dieses Jahres begonnen, die gegen die schlechte Sicherheitslagen und die Wirtschaftskrise protestiert haben. Für den 12. Februar kündigten die Studierenden eine große Demonstration in Caracas an, wo sich auch oppositionelle Politiker angeschlossen haben. Und ab diesem Punkt richteten sich die Protesten nicht mehr nur gegen die Sicherheitsprobleme oder die schwere Wirtschaftslage im Land, sondern sie förderten auch den Rücktritt von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Adrian Alvarez ist unser heutiger Gast, der im Februar in Venezuela war und die Protesten vor Ort folgen konnte. Er wird uns über die schwere Lage in Venezuela erzählen, die dieses Wochenende wieder nach dem Tod eines Polizisten eskaliert hat. Adrian lebt seit wenig Jahren in Deutschland und er fühlt sich nicht mit der deutschen Sprache anvertraut. Auf dem Grund wird er die Fragen auf Spanisch beantworten und ich werde versuchen, die zu übersetzen. Bueno, Adrian, bienvenido. Aquí con la primera pregunta. Kannst du uns über den Kontext der Protesten erzählen, vor allem wie die Sicherheitslage in Venezuela ist und wie die Venezolaner die Wirtschaftskrise erleben?
Hola Andrea, el contexto de las protestas sin duda es la crisis, ¿no? Principalmente la crisis económica y de seguridad que atraviesa Venezuela. Y en el corazón de la tensión social está la diferente interpretación que las diferentes clases sociales, diferentes grupos sociales en Venezuela le dan a esta crisis. Desde el punto de vista económico, que creo que es el factor más importante, creo que hay que entender cómo funciona la economía en Venezuela. Venezuela es un país cuya economía es fuertemente dependiente del petróleo, quizá de las más fuertemente dependientes del petróleo del mundo, y esto es desde hace 100 años. Desde los años 20, Venezuela experimentó un boom petrolero muy grande, ha sido el principal exportador del mundo, y en las décadas sucesivas ha tratado, más o menos, de utilizar los ingresos petroleros para desarrollar otro tipo de industrias. Esto no lo ha hecho en forma exitosa. Ha adoptado un modelo de importación de capital para sustituir importaciones. Se ha endeudado y ya en los años 80 se puede decir que comienza una crisis en Venezuela que dura hasta hoy. Ya en los años, en el año 89, Venezuela tuvo un gran estallido social llamado el Caracazo en el año 1989, debido a las reformas neoliberales que se adoptaron para paliar la gran deuda que Venezuela contrajo. Uh-huh. En los años 90 Venezuela fue un desastre, la inflación, que no es algo nuevo en Venezuela, la inflación en los años, mitad de los años 90 ha llegado hasta el 100%. Chávez, cuando llega al gobierno, bueno, intenta reformar, intenta reconstruir Venezuela, más que nada para las clases sociales más afectadas, abandonadas, excluidas, que no tenían ni voz en Venezuela. Y bueno, esto genera lo que suele pasar en Sudamérica, que tenemos ya una historia con gobiernos progresistas en los cuales se busca la distribución de la riqueza. A las clases sociales más altas, esto no quieren simplemente compartir su riqueza, por lo que veo, y comienzan a sacar su dinero fuera, a fuga de capitales, básicamente. Chávez intenta detener esta fuga de capitales, que es enorme, y con esto, generan tensiones. En el año 2004, él comienza a restringir la salida de dólares, la asignación de dólares, mediante un organismo llamado Cadivi. Esto genera un mercado negro de divisas en Venezuela, y bueno, las clases que pueden acceder a esos dólares empiezan a ser más creativas y comienzan a encontrar fisuras en este sistema. Por ejemplo, comprar pasajes de avión en el cual el gobierno les asigna dinero a un precio oficial, barato, y en lugar de viajar venden esos dólares en el mercado negro a 10 veces su valor. O las importaciones de alimentos, según datos que han salido a la luz hace poco, el 40% de los alimentos que se importan en Venezuela van hacia Colombia, donde se venden también a varias veces su valor. Entonces, esta fuga de divisas genera, naturalmente, inflación. La moneda local pierde valor, importar alimentos se hace más caro, y bueno, entonces comienzan, por esta crisis económica, a que debía estar esta inflación, uh-huh. A ver un problema social.
Sobre todo la crisis de ahora, sí, tiene que ver con que el, sí, dinero sale, mucho o mejor dicho, mucho dinero hay en Venezuela, pero pocos productos. Sí. Okay. Sí. Dann werde ich versuchen, so diesen Antwort so kurz wie möglich zu übersetzen. Aber hauptsächlich, die Proteste in Venezuela haben einen Ursprung, und dieser Ursprung sozusagen ist die Wirtschaftskrise. Diese Wirtschaftskrise hat dennoch nicht einen Ursprung in den letzten Jahren, sondern hat ihren Beginn in den 80er Jahren. Die Wirtschaftskrise betrifft jede Bevölkerungsgruppe anders. Also hier will Adrian keine Generalisierung machen oder Pauschalisierung, sondern er versucht das so zu klären, dass die unteren Schichten schon von Mangel an Produkten unterleiden, aber die protestieren nicht, weil die nicht komplett oder so stark betroffen sind. Neben die oberen und mittleren Schichten, die protestieren zurzeit, wegen dem Mangel an Produkten, der Inflation und der Kriminalität. Wie gesagt, die Wirtschaftskrise hat ihren Ursprung in den 80er Jahren, wo die Erdölpreise runtergegangen sind. Es gab eine sehr starke Wirtschaftskrise in den 80er Jahren und dann wurden neoliberale Maßnahmen adoptiert. Und vielleicht sehr viele von euch haben von Caracaso gehört, aber das war eine Reaktion von den Leuten gegenüber diesen neoliberalen Maßnahmen. Aber die würde von der damaligen Regierung sehr aggressiv und gewalttätig konfrontiert, diesen Protesten. Im 98 gewinnt Chavez und er versuchte eine Umverteilungspolitik durchzusetzen und auch diesen Maßnahmen entgegenzuwirken. Die oberen Schichten und mittleren Schichten an dieser Zeit haben angefangen, das Geld im Ausland zu nehmen. Natürlich gab es Inflation. Und als eine Reaktion, Chavez hat auch andere Maßnahmen adoptiert, um das Kapital,
Kapitalflucht.
Genau, die Kapitalflucht zu beschränken. Und das hat wieder auch verursacht, dass ein schwarzer Markt entstanden würde, die auch eine unkontrollierte Weise sich verstärkt hat und wo sehr sehr viele Essprodukte importiert würden und auch in anderen Ländern exportiert würden. Und das hat als Folge, dass sehr viel Geld in Venezuela gab aus Grund dieses schwarzen Marktes, aber dass wenig Produkten, also wie Essenprodukten oder Medikamenten im Land gab. So hauptsächlich die Wirtschaftskrise hat mit diesem Mangel an Produkten zu tun und das Geld, das die mittleren Schichten haben, die Inflation verursacht haben. Und genau, das sind die hauptsächlichen Gründe der Protesten heutzutage. Und Adrian, du wolltest noch zur Kriminalität was sagen?
Sí. Bueno, como siempre, al igual que la crisis económica, son muchos los factores. Un factor al que no se le presta demasiada atención y al que por eso me gustaría referirme más es al tema de las drogas. Yo he visto que el despegue en las cifras de criminalidad en Venezuela coincide bastante con la guerra contra las drogas en Colombia. Maiquetía, el aeropuerto internacional de Venezuela, se ha transformado en una ruta de salida de muchísima droga de Colombia hacia México, hacia Estados Unidos. Entonces, parte de esta droga queda, especialmente en Caracas se lo ve mucho, y al estar, digamos, la gente con problemas económicos muchas veces deciden, he visto casos en que gente con profesión, con títulos universitarios, deja sus trabajos y se dedica a vender drogas en barrios menos pudientes, y con todos los problemas sociales que eso conlleva.
Okay, also Adrian hat so eine Analyse zum Kriminalität gemacht, indem er sagt, dass nicht immer berücksichtigt wird, dass die Kriminalität sehr eng mit dem Drogenhandel verbunden ist. Denn seit dem Krieg gegen Drogen, die genau mit Plan Colombia und solchen Maßnahmen angefangen hat, dass auch Kriminalität gesteigert hat. Und in diesem Problem sind auch sehr anderen Akteuren mitbeteiligt, wie Polizei, der Militär, die Politiker. Die spielen auch mit. Das ist ein großes Problem für die Regierung, die das nicht kontrollieren kann. Das sind auf jeden Fall so Gruppen, die sich in der Gesellschaft frei bewegen in Venezuela. Und Venezuela ist auch bekannt dafür, dass er so als ein Land gilt, dass wo Drogen nicht selber produziert werden, aber wo vor allem im Flughafen die Drogenaustausch stattfindet. Also es ist sozusagen ein Traffic-Land, wo die Drogen gekauft und verkauft werden. Und das ist auch ein großes Problem und ein wichtiger Grund für die Protesten, da die Bevölkerung sich heutzutage sehr viel von der Kriminalität betroffen fühlt. Genau, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wie werden die Protesten von den nationalen und den internationalen Medien berichten? Und auch zu dieser Frage ist mir wichtig zu wissen, wie Menschenrechte von den Medien auch oder Menschenrechtsverletzungen auf Seite der Regierung von Medien beleuchtet werden. Ist das eine Instrumentalisierung, wie Maduro das auch mal bezeichnet hat? Oder finden in Venezuela schon sehr starke Menschenrechtsverletzungen?
Bueno, hay que ver con cierto detalle en qué consisten estas protestas y cómo actúan las fuerzas de gobierno. Hay dos tipos de formas de protesta en Venezuela, básicamente. Una son las protestas pacíficas, donde la gente camina, mucha gente que se opone al gobierno. Hablamos de quizás 50.000, 100.000 personas en Caracas. Contra ellos no he visto ni tengo noticias que el gobierno haya aplicado represión. No los he visto meterse, porque tampoco pueden, es demasiada gente. Por otro lado, las barricadas, la gente, estudiantes, supuestamente, forman barricadas en las calles, llamadas guarimbas. Y bueno, por lo que he visto, llega un momento en que la Guardia Nacional, las fuerzas del gobierno y, por lo que he visto también, los llamados colectivos chavistas entran en conflicto y muchas veces reprimen, y ha habido casos de abusos, pero yo no creo que sean por orden del gobierno, o seguramente no de Maduro. Se habla de conexiones con otros personajes del gobierno, pero no he visto nada confirmado. Sin duda, desde los medios, desde muchos medios que están a favor de la oposición, se usa esto, la oposición usa esto para tratar de, digamos, de sacar al gobierno del medio, de voltear al gobierno. Por ejemplo, en Colombia, hace no mucho tiempo, hubo un escándalo con el tema de los falsos positivos. El gobierno de Uribe ofreció dinero por cada guerrillero muerto, básicamente, y el resultado fue que las fuerzas militares, con esta iniciativa del gobierno, ¿no?, han matado, confirmados, 3.000 personas inocentes, y de eso no se habla en los medios internacionales, o de los 200 campesinos muertos, que hay muchas evidencias en manos de terratenientes en Venezuela, de los cuales la oposición en Venezuela muchas veces no se entera. Ahora, si 10, 20 o 30 estudiantes mueren, me parece muy bien que la gente se enoje mucho, pero también me parecería bien que presten atención a 3.000 muertos en Colombia o 200 campesinos y líderes políticos campesinos en Venezuela. Eso para que te des una idea de la poca objetividad con que los medios suelen tratar estos temas. ¿Alguna otra cosa me habías preguntado?
Sí, bueno, del rol de los medios. Algún rato me dijiste que hay medios que están pro gobierno y a los medios que están en la oposición, y que cada persona decide qué se lee, claro. Pero internacionalmente es evidente que llegan mucho más los informes de Human Rights Watch, que están mucho con los medios que están al lado de la oposición. Entonces realmente ahí hay una confusión sobre qué es lo que está pasando en Venezuela.
Sí, a nivel internacional seguramente los medios opositores tienen más llegadas. A nivel nacional también tienen mucha llegada. Solamente del 4 al 7% de las personas miran medios del gobierno. Miran cable ellos, en los cuales miran CNN y canales opositores. El gobierno también es cierto que ha tomado medidas a veces autoritarias contra muchos medios. Es cierto. Y también es cierto que los medios del gobierno también tienen una visión demasiado positiva y a veces ilusoria de la situación de Venezuela.
Perfecto. Sí. Ja, Adrian hat uns erzählt, dass ja in Venezuela schon Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, aber es ist auch schwierig, die Regierung verantwortlich zu machen, da die Proteste auch in einer sehr großen Masse stattfinden und die Medien auch meistens übertreiben und auch die Regierung zu stürzen, weil die sind meistens Medien, die von der Opposition entweder finanziert werden oder auch die Opposition unterstützen. Von daher ist es schwierig zu sagen, ob die Menschenrechtsverletzungen direkt von der Regierung auskommt. Man könnte dennoch schon das so beschreiben, dass wenn die Protesten friedlich stattfinden, die Regierung sich nicht einmischt. Aber wenn also Guarimbas oder Barrikaden stattfinden, die Regierung schon sich also versucht, die zu begrenzen. Also die Polizei oder die Militären versuchen, diese Guarimbas oder diese Barrikaden tagsüber zu lassen. Dennoch um 10 Uhr abends werden die ausgeräumt und natürlich da kommen schon zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Adrian hat auch den Kontrast gemacht zwischen Kolumbien und Venezuela. Er hat erzählt, dass in Kolumbien zum Beispiel Militären und Polizisten bezahlt würden, wenn sie Guerilleros getötet haben, und aus dieser krassen Situation würden 3000 Menschen getötet und viele davon oder die meisten waren unbeschuldige Menschen, die nicht mehr der Guerilla zu tun haben. Und solchen Geschichten würden von internationalen Medien nicht so beleuchtet. Und im Gegenteil, jetzt in Venezuela, wo es 30 Tote gegeben haben, was auch so eine wichtige Zahl ist und natürlich wichtig auch zu beleuchten ist, auch dass diese Information einfach zu viel instrumentalisiert würde, um die Regierung auch zu betreffen und so in eine negative Image von der Regierung in der Welt zu verteilen, sozusagen zu verbreiten. Adrian hat auch erzählt, dass die Medien in Venezuela auch in oppositionellen und Pro-Region-Medien geteilt sind, was auch verursacht, dass die Leute, dass sich was anschauen wollen oder informieren wollen, auch sehr von Medien beeinflusst werden oder sie können auch einfach ihre Meinung nicht dadurch ändern. Obwohl, und es gibt auch keinen, die sind stark getrennt. Und genau, also es gibt keinen Dialog zwischen sozusagen den Leuten, weil die Medien das auch verstärken, diese Trennung zwischen oppositionellen und Pro-Regierung Seiten. Jetzt kommen wir zu unserer letzte Frage, würde ich sagen. Welche Rolle spielt die USA in der venezolanischen Krise?
Bueno, es una pregunta complicada, pero sin dudas que hay una injerencia de Estados Unidos en Venezuela muy grande, que los medios opositores, por supuesto, ridiculizan a veces. En el 2002 hay pruebas abrumadoras de la participación de Estados Unidos. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que financian a personas como Corina Machado, que recibe dinero de National Endowment for Democracy, o Leopoldo López también, de USAID. En el año 2006, WikiLeaks publicó un documento firmado por William Bromfield, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, en el cual especifica claramente las intenciones hacia Capriles. Él recomienda a Capriles tomar medidas para infiltrar las bases políticas de Chávez. Esas son las organizaciones participativas populares del chavismo, consejos comunales, círculos bolivarianos, dividir al chavismo, aislar al chavismo internacionalmente, así como también proteger los intereses vitales de Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que sí, la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, por supuesto, existe y es subestimada por más que nada por la oposición, ¿no? Sí.
Adrian erzählt uns, dass natürlich die USA eine sehr wichtige Rolle in Venezuela spielt. Das wird meistens von den oppositionellen Medien lächerlich gemacht, Dennoch gibt es schon sehr viele Geschichten, die uns schon bestätigen, dass die USA öfters versucht hat, sich in Protesten oder in Konflikten oder in der Krise in Venezuela sich einzumischen. Ein Beispiel davon ist, wie die USA auch Leopoldo López, ein Politiker der Opposition, wirtschaftlich unterstützt hat, mit Hilfe der USAID, einem Nichtregierungsorganisation, die sozusagen die Interessen der USA in verschiedenen Ländern vertritt. Und in 2006 hat WikiLeaks auch einen Brief von US-Botschaftler veröffentlicht, die auch von der US-Botschaftler unterschrieben würde. Und wo er Capriles, auch ein anderer oppositioneller Politiker, gefördert hat, die Basis der Chavez-Regierung zu infiltrieren, mit Hilfe von NGOs oder der USAID und ähnliche Nichtregierungsorganisationen. Die hat auch gefördert, die Chavismus zu spalten, die Chavismus zu, also der Chavez oder Venezuela zu isolieren von der internationalen Gemeinschaft, um die Wirtschaftskrise auch zu steigern und vor allem die US-Hauptinteressen zu beschützen. Natürlich spielt die USA eine wichtige Rolle in den Protesten und in der venezolanischen Krise. Also Adrian, ich bedanke mich sehr für deinen Beitrag. Du hast uns sehr wichtige Informationen gegeben, vor allem über ein Thema erzählt, die hier nicht immer so, wie du es gemacht hast, beleuchtet wird. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, Andrea.
Ich bedanke mich auch, dass du hier warst, Adrian, und uns Informationen gegeben hast über die aktuelle Situation in Venezuela. Und wir machen dann jetzt mit einem kurzen Stück Musik weiter. Und dann hoffe ich, dass es klappt, dass Achim Lotz mit uns telefonisch verbunden sein wird und wir dann das Interview machen können zu den Blocktopi-Aktionstagen, die jetzt vom 15. bis zum 25. diesen Monats laufen werden. Ja, die Telefonverbindung hat hoffentlich geklappt und ich bin jetzt verbunden mit Achim Lotz. Hallo Achim, guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Wir haben uns auf das Du geeinigt im Vorgespräch. Ja. Wir sind ungefähr so ein Jahrgang. Achim Lotz ist Jahrgang 64.
Ah, du hast gegoogelt.
Ich habe gegoogelt, ja, ich habe geguckt. Ich habe nachgeguckt.
Geguckt.
Und hat in Frankfurt den Abschluss als Diplombiologe und arbeitet jetzt bei der linken Fraktion im Hessischen Landtag als Referent für Umwelt, Politik, Ressourcen und Naturschutz sowie nachhaltige Entwicklung und ist natürlich hier in Frankfurt beheimatet, wie kann es anders sein, und hier auch Mitglied im Kreisvorstand seiner Partei. Weshalb werde ich jetzt hier anrufen? Es geht um Blockupy-Tage, Aktionstage, und du bist da einer derjenigen, die hier in Frankfurt der Organisation mitverantwortlich zeichnen. Vielleicht kannst du uns eingangs mal kurz nochmal was zu Blockupy sagen. Die interessierten Zuhörerinnen, die das ABS-Magazin öfters hören, die müssten das Thema eigentlich kennen, aber vielleicht kannst du nochmal so ganz kurz ein, zwei Topics von Blockupy nennen.
Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin nicht federführend für die Organisation verantwortlich. Ich mache das vor allem den Link, die Verbindung so zwischen dem Kreisverband Frankfurt und der Blockupy-Bewegung, dem Blockupy-Bündnis. Das Bündnis ist ja Teil eines europäischen Netzwerks, kann man jetzt schon sagen, wo eben Gewerkschaften, Parteien, Flüchtlingsinitiativen und alle Arten von NGOs mitspielen. Und für Deutschland sind das Sachen wie Gruppen wie ATTAC, Interventionistische Linken, Gewerkschaften, Netzwerk von Friedens- und Erwerbslosen, Antifa, Bündnis ums Ganze, ist vielleicht in Frankfurt bekannt, weil die viele hier auch über Wohnraumpolitik machen, Parteien wie die Linke, Solid und auch die Grüne Jugend.
Ja.
Und der Zündstoff quasi für Blockupy, das war die sogenannte Austeritätspolitik in Europa.
Ja, vielleicht ich da noch was diesen zu sagen Begriff, soll. Ja, gerne erklär den Begriff Austeritätspolitik nochmal. Ist etwas sperrig und vielleicht nicht ganz so geläufig.
Ja, ich glaube, man kann das ganz gut übersetzen mit Sparzwang oder Verarmungspolitik. Also das, was zentral die deutsche Bundesregierung, sprich auch die Kanzlerin, über Europa den anderen Ländern, die unter diesen sogenannten Rettungsschirm müssten, aufgezwungen hat. Und da kam es ja zu dieser sogenannten Troika, also die Verbindung von IWF, die Europäische Währungsfonds, der EU-Kommission und der EZB, die eben quasi diese Sparzwangpolitik in den Ländern durchsetzt. Das führt dann, und das haben wir in Griechenland ja gesehen, da wird dann, die Löhne werden runtergedrückt, gerade im öffentlichen Sektor. Ausgaben für Bildung, Sozialausgaben, Ausgaben fürs Gesundheitswesen werden runtergefahren, diese ganzen Geschichten. Ja. Und deshalb hat sich ja auch eine Gruppe gegründet, die heißt Notroika, ganz dezidiert, die eben das aufgenommen hat, und die ist ein zentraler Bestandteil von dem Blockupy-Bündnis. Mhm.
Das, was du jetzt kurz angerissen hast, ist ja auch eine Politik, die nicht erst seit der Krise in der Europäischen Union, der sogenannten Wirtschaftskrise, praktiziert wird, sondern das ist eigentlich eine Art und Weise, wie man die Staaten der Drittweltstaaten oder die man Drittweltstaaten nennt oder Menschen auf der Südhalbkugel auch in Oppression und Abhängigkeit gebracht hat. Also Argentinien ist da ein Fall zum Beispiel, den man nennen kann. Und diese Politik wurde jetzt von EZB und Europäischer Zentralbank einfach auf Europa gestülpt und übergestülpt. Blockupy ist ja jetzt ein Bündnis, das in Frankfurt schon bekannt ist, seit 3 Jahren oder im 3. Jahr jetzt Aktionen macht. Ja. Und ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Meldung gesehen bzw. gehört von der Frankfurter Polizei, dass die sich gut aufgestellt fühlen für die Blockupy-Tage und dass sie nicht davon ausgehen, dass so viele Leute da sind. Und das hat einfach den einfachen Grund, das hast du auch schon angesprochen, Blockupy ist eine ländergrenzübergreifende Aktion, und vielleicht können wir da einfach mal anfangen, was es da mit diesen Aktionstagen auf sich hat. Und da gibt es am 15. habe ich gesehen einen Aktionstag, den ihr Kick-off Brüssel European Business Summit nennt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ja, gerne. Also das ist eine ganze Aktionswoche in Europa, beziehungsweise sind eigentlich genau 10 Tage, vom 15. bis zum 25. Mai. Und da wird in vielen Städten in Europa wird es Aktionen geben. Und es gibt einen gemeinsamen Tag, das ist halt morgen in Brüssel, wo wir das starten werden. Und zwar findet in Brüssel zu dieser Zeit eben eine Tagung statt. Das ist der European Business Summit. Und dort treffen sich Wirtschaftslobbyisten und verhandeln auch über das TTIP-Abkommen. Ja. Also dieses transatlantische Freihandelsabkommen.
Hatten wir hier im Radio, also in dem ABS-Magazin schon mal berichtet. Hat ein Attac mal erklärt, was das ist. Ja.
Ja. Und dort, und die Idee ist halt, dass möglichst viele Menschen aus Europa dort hinfahren, heute Nacht zum Beispiel aus Frankfurt starten und morgen dort eine Blockade machen und natürlich auch Gesprächsangebot machen und eine Gegengruppe stellen quasi. Ja. Es gibt sogar noch, also das
kann ich jetzt fragen, um 8 Uhr geht das morgen in Brüssel los, wie kann ich denn da noch hinkommen, wenn ich da hin will?
Ja, also es gibt noch Plätze in einem Bus, der heute Abend um 23.30 Uhr am Frankfurter Gewerkschaftshaus, das ist in der Wilhelm-Leuchner-Straße ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, abfährt. Ja. Und da kann man noch hingehen. Ich sag mal, es sind noch mehr als 20 Plätze frei. So viel weiß ich. Mhm. Und die Fahrtkosten belaufen sich auf 40 Euro für Hin- und Rückfahrt. Mhm. Die Rückfahrt würde morgen stattfinden. Eigentlich geplant nach der Aktion um 15.30 Uhr. Ich sag das so eigentlich, ja, weil wir wissen, wie das hier in Frankfurt war mit Blockupy, wenn da mal eine Blockade stattfindet, eine andere, ich meine jetzt die von der Polizei, dann kann es auch länger dauern. Also die Leute, die sich spontan entscheiden sollten, dorthin zu fahren, dürfen morgen Abend nichts vorhaben.
Ja, gut. Ja, alles klar. Und also da gibt es eine Kundgebung und Proteste in Brüssel, und es gibt die Möglichkeit, also sich da auch mit Bus mitnehmen zu lassen, heute Abend noch um 20 Uhr vom Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuchner-Straße. Aber das ist ja eigentlich nur der Auftakt der internationalen Aktion.
Lass uns mal sagen, das ist nochmal eine wichtige Sache, weil es geht ja da gerade zu den Europawahlen nochmal zu zeigen, wie Demokratie von unten entstehen kann, eben durch ganz viele Kämpfe. Ja. Und mit diesem TTIP, mit diesem Handelsabkommen, das ist ja eins von über 130, die ja hier entweder in Arbeit sind zwischen Deutschland und anderen Ländern oder bereits beschlossen sind, findet ja ein massiver Demokratieabbau statt. Ja. Und das ist ja ganz zentral, auch für die ganze Blockupy-Bewegung, dass dieser Demokratieabbau ein Mittel ist, um diese Sparzwangpolitik durchzusetzen. Das haben wir ja gesehen bei der sogenannten Troika, ich habe es vorhin kurz gesagt, da sind ja demokratische, die Leute in den Ländern können ja gar nicht mehr darüber abstimmen, was sie jetzt wie gestrichen haben wollen. Ne? Ja. Die haben gar kein Mitrederecht mehr, das wird ihnen einfach aufoktroyiert. Und deswegen ist es so zentral, dass dort auch viele Leute hingehen und das ganz deutlich machen. Und TTIP gehört dazu. Mhm. Ja? Und da ist es schon also ein bisschen, das hat weitreichende Folgen. Also das habt ihr vielleicht diskutiert, schon mal angesprochen in eurer Sendung. Von Gentechnik über Fracking zum Abbau von Umweltstandards und Einführung von sogenannten Schiedsgerichten. Also dass jeder Konzern dann, wenn er eben in einem dieser Länder ist, dieses Handelsabkommen geschlossen haben, einklagen kann auf ausgefallene ausgefallene Gewinne, die er erwartet hat.
Zu erwartende Gewinne,
wenn beispielsweise Umweltstandards oder so verändert werden, wie wir das hatten bei der sogenannten Atomausstieg. Vattenfall klagt jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland über 1.900.000.000 allein für Investitionen, die sie gemacht haben. Die sagen, die amortisieren sich nicht mehr, weil wir das Kraftwerk zumachen müssen.
Ja.
Das ist schon krass. Und vor dem Hintergrund verstehe ich halt so Sachen nicht, dass, also wir hatten das, betrifft natürlich auch Hessen und die Kommunen, und wir hatten das hier im Hessischen Landtag, das ist ja einer meiner Betätigungsfelder, dass dort jetzt die Landesregierung, also Schwarz-Grün, einen Antrag reingegeben haben. Die finden es ganz toll, dass so ein Handelsabkommen kommt, während jetzt die grünen Europapolitiker sagen, die wollen das stoppen. Ja, also da fällt das komplett auseinander, was die Grünen an der Stelle machen. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
Es sind ja auch nicht nur geht ja nicht nur um Natur und um Lebensmittel, sondern es geht auch ganz klar um Arbeitsplätze und Arbeitsverhältnisse, die dann auch davon betroffen sein werden. Ja. Also gerade die Errungenschaften der letzten 150 Jahre, Betriebsverfassung, Gesetz, gewerkschaftliche Arbeit in Betrieben.
Die ganze Palette.
Das ist auch bedroht. In Anbetracht dessen, dass wir nur Sendezeit bis 17 Uhr haben, würde ich trotzdem gerne noch ein bisschen, du merkst, ich könnte da auch stundenlang drüber reden, das ist auch ein interessantes Thema, aber ich denke jetzt einfach mal, man kann sich ja da auch auf einer Internetseite, die können wir gerade noch mal nennen, im Einzelnen auch noch mal informieren, die von...
Ja, das wäre blockupy.org, das ist einer der wichtigsten Adressen, und für Frankfurt kann man das natürlich auch noch auf den Seiten von Notroika machen.
Also Notroika,
wenn man Notroika.org bei Termine guckt, da guckt man zum Beispiel auf den Termin Let's Tackle Apple.
Genau,
und damit
das
ist sind
der
wir schon,
Freitag.
Ja, damit sind wir schon in Frankfurt. Also weißt du, man setzt dazu, warum in Frankfurt, auch denn dein Eingangsstatement, dass die Polizei meint, sie sei gut aufgestellt und so weiter. Das Bündnis, das Blockupy-Bündnis, hat ja beschlossen, dass wir in diesen Blockupy-Tagen Frankfurt kein zentraler Ort ist, sondern dass in Deutschland die zentralen Orte Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart sind. Und für den zentralen Aktionstag des Bündnisses wird auch hier von Frankfurt aus in andere Städte gefahren und aufgerufen, das zu tun.
Da kommen wir auch noch dazu.
Dennoch wird es in Frankfurt natürlich ein paar Aktionen geben. Ja?
Mhm.
Vor allem also am 16., das ist das Let's Tackle Apple, wo genau dieser Zusammenhang, den du vorhin schon gemacht hast, also globaler Süden, wie sieht es da mit den Arbeitsbedingungen aus, hergestellt wird eben über eine Blockade außen von dem Apple Store. Viele Leute wissen das gar nicht. Apple hat überhaupt keine eigenen Produktionsstätten mehr, sondern die lassen vorwiegend bei sogenannten Auftragsherstellern wie Foxconn produzieren, vor allem in China in dem Fall. Und die Arbeitsbedingungen bei Foxconn, die sind unter aller Menschenwürde. Nein, ich habe was Falsches gesagt. Ja.
Also da arbeiten auch über 1,3 Millionen Menschen weltweit bei dieser Firma. Die kennt keiner. Und sie stellen 50% unserer lustbringenden Kleintaschengeräte her.
Also dran denken, wenn ihr morgens eure iPhones und wie die Dinger alle heißen in die Hand nimmt,
also
wie ihr die wie gemacht
habt. Durch das Unglück anderer in betrieblicher bzw. in Industriearbeit gezwungenen und gehaltenen Menschen entstanden. Aber gut, das lenkt jetzt ab. Das ist also ein Thema, da kann man sich auch nochmal, also lenkt nicht ab, sondern wir wollen ja noch reden über die Blockupy-Tage, sonst kommen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also das ist Let's Tackle Apple und das soll am Freitag stattfinden. Gibt es da eine Uhrzeit?
Ja, da gibt es eine Uhrzeit und zwar um 16 Uhr an der großen Boxenheimer Straße. Das ist also ganz in der Nähe von der Fressgasse.
Mhm. Gut, und Blockupy ist ja auch ein Bündnis gegen Rassismus und Faschismus. Und wir gönnen uns jetzt, bevor wir über diesen Aspekt von der Blockupy-Bewegung sprechen, nochmal ganz kurze Pause musikalischer Natur. Du bleibst bitte dran, Achim.
Du hast was ausgesucht.
Oh, Wünsche kann ich leider hier nicht erfüllen. Das hätten wir vorher absprechen müssen.
Okay.
Vielleicht beim nächsten Mal. Aber jetzt gibt es gleich einen Song. Lasst euch überraschen. Und du bleibst bitte dran.
So, liebe Zuhörer, wie ich gerade feststellen muss, ist das nicht das Lied, das ich eigentlich vorbereitet hatte, aber unser Gast ist noch in der Leitung, das ist der Achim Watz. Aber zumindest war Musik da und ich glaube, ihr habt uns draußen auch nicht hören können. Achim meinte nämlich gerade eben, ja, das ist ganz häufig bei Radio X so, das heißt, es gibt Musik und dann hört man trotzdem die Leute noch reden. Aber wir reden jetzt weiter, nicht über Musik und nicht über irgendwas anderes, sondern wir sind bei Blockupy Aktionstage, Blockupy European Days of Action vom 15. bis zum 25. Mai 2014. Und ich hatte ja gerade eben gesagt, dass wir uns auch nochmal Nationalismus und Rassismus und Antifa, und da gibt es beschäftigen wollen mit dem Thema, und da gibt es am 16., da hatten wir gerade eben schon gesprochen, auch noch was. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
Ja, das ist sozusagen die Folgeveranstaltung nach der Blockade des Apple Stores. Einige wissen das ja, dass es auch eine Alternative für Deutschland gibt, die wirklich keine wirkliche Alternative ist. Und der wollen wir an diesem Abend einen Besuch abstatten. Also Besuch bei den Akteuren von Rechtspopulismus im Rhein-Main-Gebiet ist das übertitelt. Die näheren Infos findet ihr auch auf den Seiten von No Troika, die das auch mit organisiert haben.
Mhm. Und das ist dann eine Aktion von der Anti-Iran Frankfurt.
Ja, und das geht ab 19 Uhr los.
Ab 19 Uhr. Ja, also ist dann am 16. in Frankfurt sehr viel los. Am Samstag gibt es dann noch, du hattest ja auch schon gesagt, dass Frankfurt dies Jahr nicht so im Mittelpunkt stehen wird, zumindest ist es jetzt nicht vom 15. bis zum 25. Herbst schon, wenn die EZB eröffnet wird.
Das ist der Punkt, da haben wir uns im Bündnis auch darauf geeinigt, dass wir uns mal sozusagen ein bisschen Luft- und Verschnaufpause gönnen. Auch ist es gut, mal diese Rituale zu durchbrechen, weil die letzten beiden großen Blockupy-Demonstrationen in Frankfurt wurden ja bekanntlicherweise verhindert, eingekesselt. Und deshalb haben wir gesagt, diesmal weniger in Frankfurt und halt eine Mobilisierung hin zu dem Tag X, von dem wir bis jetzt erst wissen, dass er im November stattfinden soll. Und wir wahrscheinlich erst ganz kurz vorher erfahren werden, wann es denn nun wirklich soweit sein wird.
Mhm. Also, aber dann gibt es am 17. gibt es noch ein Auswärtsspiel. Das war ja eben das, wovon wir jetzt sprechen.
Das sind die Aktionstage von Blockupy, die dann in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, also in Deutschland, stattfinden. Ja. Sonst kann man natürlich auch nach Paris, Rom, Madrid oder Thessaloniki fahren, wer es denn kann.
Ja, nee, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Hinweis. Also das sind internationale
Blockupy-Tage. Europaweiter Aktionstag, genau.
Und das haben wir hiermit auch nochmal herausgestrichen. Und dann am Donnerstag geht es in Frankfurt nochmal weiter, mit Aktionen in Frankfurt, am 22. Da, die steht unter dem Motto, schön dich zu treffen, Deutsche Bank. Und da hat die Deutsche Bank Jahreshauptversammlung und die findet wohl in irgendeiner großen Halle, Festhalle, glaube ich, habe ich gehört, statt. Ja, kannst du dazu eine Kleinigkeit sagen?
Ja, das ist eine Festhalle an der Messe und das ist ja schon fast Tradition, kann man sagen, dass immer bei den großen Versammlungen, Jahreshauptversammlungen der Deutschen Bank dort Demonstrationen stattfinden. Die letzten, wo ich auch teilgenommen habe, da ging es ja vor allem um die Spekulationen um Nahrungsmittel, die sie kurzzeitig eingestellt haben, dann doch wieder aufgenommen haben. Und ich meine, die Gründe gegen die Deutsche Bank zu protestieren sind vielfältig.
Ja, durchaus. Und da gibt es auch immer wieder Proteste vor der Deutschen Bank. Also jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der Blockupy, sondern da ist doch jeden Montag oder Dienstag wird die Deutsche Bank immer wieder andemonstriert. Aber gut, das ist jetzt noch eine andere Geschichte, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Und diese Aktionstage, Blockupy, vom 1. am 25. Mai. Für uns hier in Frankfurt habt ihr euch da noch so ein kleines Highlight überlegt, das es ja jetzt auch schon die ganze Zeit gibt. Das sind die Zaunspaziergänge.
Das finde ich eine wirklich ganz schöne Sache. Das ist auch da ist kann man auch mit Kind und Kegel, mit Kind und Kegel hingehen und kann dort mal sich die schon imposante Baustelle und das Gebäude der EZB anschauen, aber auch viel Spaß haben bei Auktionen, Infostand außen, Kaffee und Kuchen gibt es meistens. Und wenn das Wetter ein bisschen mitspielt, ist das wirklich ein ganz schöner Ort. Und man kann sich natürlich informieren über das, was Blockupy will, was die Anliegen sind und warum denn EZB als Teil der Troika sozusagen einer unserer Hauptkritik- und Angriffspunkte ist.
Das heißt, ihr habt da auch einen Informationsstand sonntags?
Da wird es von Blockupy, von dem Bündnis aus auch einen Informationsstand geben.
Muss man da irgendwie verkleidet kommen?
Also ich meine so ein Aktivisten-Outfit oder sowas. Und Baseballkappen. Kann man gut tun.
Ja, okay. Darf man auch Regenschirme mitbringen?
Selbstverständlich.
Ja gut, weil das war ja
Bewaffnung.
Ja genau, das ist worum die Auseinandersetzung ging. Ja, dann haben wir eigentlich so die zentralen Punkte durch für die Tage. Aber ich habe schon wieder vergessen, wo kann ich mich informieren, wenn ich interessiert bin über die, sagst du das nochmal?
Ja, das sage ich nochmal. Also es gibt zwei zentrale Seiten. Das ist die Seite von blockupy.org. Dort wird dann auch verlinkt auf die Seite von Nordtroika. Blockupy.org findet ihr alles, was in dieser ganzen Aktionswoche stattfindet. Und es gibt die Links auch zu den anderen europäischen Blockupy-Bewegungen und Bündnispartnerinnen. Und wer sich speziell nur über Frankfurt informieren will, der geht am besten auf die Seite von Nordtroika. Und ich sag's auch nochmal mit dem Bus, also für Kurzentschlossene, heute Abend 23.30 Uhr am Gewerkschaftshaus, da wären noch Plätze frei, packt euch was zu trinken, zu essen ein, was Warmes, stellt euch darauf ein, dass man da auch mal eine längere Zeit stehen muss und guckt vorher ins Wetter, damit ihr die richtigen Klamotten dabei habt.
Ja, und ich habe mir sagen lassen, Brüssel sei immer eine Reise wert. Ja, okay, Achim, dann bedanken wir uns bei dir recht artig, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns heute so spontan darüber nochmal zu sprechen. Und wir bleiben vom ABS-Magazin da an diesem Thema dran. Und bleib du bitte nochmal einen kleinen Moment dran, Achim.
Dann gerne.
Ja, liebe Freunde vom ABS-Magazin, das war heute die Ausgabe, oder ist sie noch, vom 14.05.2014. Und heute hatten wir das Thema Venezuela und die innenpolitische Situation dort und durften als Gast den Adrian begrüßen, der jetzt noch hier bei uns im Studio verweilt hat bis zum Ende der Sendung, der mir zugehört hat. Danke, Adrian, dass du da warst. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Andrea wieder bei uns ist.
Ja, ich freue mich auch. Es war sehr schön, die Sendung wieder zu machen. Und ja, ich freue mich auch auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Sendungen, vor allem auf die ganzen Sachen, die hier stattfinden. Blockupy, Marsch der Freiheit, die auch dieses Wochenende stattfindet. Und so weiter und so fort.
Ja, darüber hatten wir auch schon letzte Woche berichtet. Und ja, nächste Woche ist dann wieder ein ABS-Magazin, das habe ich gar nicht geguckt. 14 plus 7 ist nach Adam Ries und Eva Klein 21. Und ich möchte euch jetzt hier, oder wir möchten euch jetzt noch verabschieden mit einer letzten Musik. Und dann geht es auch gleich weiter. Ich habe schon gesehen, Matthias steht in den Startlöchern. Dann geht es mit Mental Maps, Virus, Musikradio hier weiter. Und vielleicht finde ich ja jetzt das versprochene Stück von vorhin.